der Trend, sehr regierungskonform die Welt zu betrachten, ist sehr groß. Vielleicht ist es auch umgekehrt, dass die Bundesregierung hinter den Medien herläuft. Aber man kann sehen, dass die Verknüpfung eigentlich zwischen den Positionen, die Herr Seibert vertritt und die Kanzlerin vertritt, in den Medien sehr gut vertreten ist. Wenn Herr Gauland sagt, es regnet, scheint deswegen noch lange nicht die Sonne. Und ich lasse mir von diesen Leuten nicht vorschreiben, was ich zu denken habe und was erlaubt ist zu sagen. Wir haben offenkundig nicht so richtig begriffen, dass die Chinesen gewaltig auf dem Vormarsch sind. Und zwar wirtschaftlich, auch technisch und auch was den Einfluss an andere Länder anbetrifft. Und wir wollen immer die Welt retten. Und dabei, glaube ich, kann man sich sehr leicht übernehmen. Ich glaube, es ist schon eine ziemliche Anmaßung, überhaupt in der Größenordnung Kanzlerkandidaten aufzustellen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürck und dieses Mal melde ich mich aus Hamburg, genauer gesagt aus Blankenese. Ohne Bartresen, aber dafür mit einem einmaligen Blick auf die Elbe. Genau hier treffe ich unseren heutigen Gast, den ich kurz vorstellen möchte. Stefan Aust ist Journalist, Autor und Zeitzeuge. 12 Jahre lang war er Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Seit Januar 2014 ist er Herausgeber der Tageszeitung Die Welt. Aust zählt zweifelsohne zu den einflussreichsten und bestvernetzten Journalisten der Republik. In seinem neuesten Buch Zeitreise, einer sehr persönlichen Autobiografie, zeichnet er sein bewegtes Leben nach und gibt dabei Einblicke in zahlreiche zeitgeschichtliche Ereignisse, die er hautnah miterlebt hat. Ich freue mich auf eine ganz besondere Zeitreise mit Stefan Aust, in der wir über sein Leben, die Herausforderungen unserer Zeit, Politik und die Rolle des Journalismus in unserer Gesellschaft sprechen. Bevor wir aber gleich in das Gespräch starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin & Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. So verpasst ihr dann auch keine weiteren Episoden mehr. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Stefan Aust, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Hamburg treffen können mit einem wunderbaren Ausblick auf die Elbe.
Kann man wohl sagen.
Es ist wirklich schön hier. Und man muss ja sagen, nachträglich nochmal alles Gute zu Ihrem Geburtstag. Ist jetzt ein paar Wochen her, aber es hallt immer noch nach sozusagen. Auch dank Ihres Buches, das Sie geschrieben haben mit dem Titel Zeitreise, in dem Sie Ihre Erlebnisse aus ihrer Karriere quasi, ihren Lebensweg beschrieben haben und der bestückt ist mit ganz, ganz vielen Ereignissen, die wir alle kennen. Wie hat sich denn eigentlich aus Ihrer Sicht im Laufe Ihrer Karriere die Rolle und auch die Wahrnehmung von Journalismus verändert?
Naja, ich bin so eine Art altmodischer Journalist. Nach dem Motto von Rudolf Augstein, bin ich schon vorgegangen, bevor ich das kannte, sagen, was ist. Das heißt, ich habe versucht, die Wirklichkeit so zu beschreiben, wie sie ist. Natürlich an Themen, die mich besonders interessiert haben, logischerweise. Konfliktstellen in der Gesellschaft. Aber ich habe sie so beschrieben, wie sie sind und es versucht, so darzustellen, dass man den Lesern oder den Fernsehzuschauern einen Einblick gibt in Dinge, in die sie normalerweise keinen Einblick haben. Also ich habe immer das so betrachtet wie ein verspätetes Kind der Aufklärung. Was mir heute vermehrt auffällt, und ich will das gar nicht weiter kritisieren, aber also mir fällt es auf und das ist nicht die Art, wie ich da mal rangegangen bin. Viele versuchen die Welt jetzt nicht so zu beschreiben, wie sie ist, sondern so, wie sie sein sollte. Das heißt, sie sind eigentlich weitestgehend Aktivisten. Das kann man unter anderem auch daran sehen, wenn man Artikel von Leuten gelesen hat und guckt mal, was sie so bei Twitter oder wo loslassen. Da merkt man schon, dass da eigentlich eine politische oder gesellschaftspolitische oder auch wissenschaftliche oder wie auch immer eine sehr klare aktivistische Haltung dahinter steckt. Und das war bei mir nicht so. Das war auch, ist bis heute auch nicht so. Ich habe mich auch immer rausgehalten, wenn es darum ging, irgendwelche Sachen zu unterschreiben, oder ich war nie Mitglied irgendeiner NGO, wobei ich schon bei dem Begriff NGO meine Schwierigkeiten habe, weil das ja häufig Organisationen sind, nicht Regierungsorganisationen, die in Wirklichkeit aber weitgehend von Staatsgeld unterstützt werden. Da war ich immer sehr skeptisch.
Ich habe in der Vorbereitung eine etwas ältere Dokumentation über Sie gesehen, in der es um die Diskussion ging. Ich glaube, es war eine Redaktionskonferenz im Spiegel und es ging auch um die Blattkritik. Und da kam die Frage auf, wer denn eigentlich jetzt momentan die Meinungsführerschaft hat. Ist es die Bild-Zeitung? Ist es der Spiegel? Ist es der Fokus? Ist es der Stern? Wie auch immer. Wer hat denn eigentlich heute, auch in der Zeit, in der digitale Medien, soziale Netzwerke immer größer werden, immer stärker werden, in der eigentlich rein theoretisch jeder Journalismus machen kann und jeder auch die Möglichkeit hat, unbegrenzt viele Leute zu erreichen. Wer hat denn heute eigentlich die Meinungsführerschaft, gerade auch hier in Deutschland?
Die Bundesregierung und das Bundespresseamt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Medien sich vorher mit denen abstimmen. Das ist nicht der Fall. Aber ich glaube, der Trend, sehr regierungskonform die Welt zu betrachten, ist sehr groß. Vielleicht ist es auch umgekehrt, dass die Bundesregierung hinter den Medien herläuft. Aber man kann sehen, dass die Verknüpfung eigentlich zwischen den Positionen, die Herr Seibert vertritt und die Kanzlerin vertritt, in den Medien sehr gut vertreten ist. Die kritischen Positionen zu den relevanten oder wichtigen Entscheidungen der Regierung sind doch eher selten.
Liegt das vielleicht auch ein bisschen daran, dass heutzutage gefühlt jede Kritik, die man eben an einer Regierungsmeinung auch äußert, gleich in ein rechtes Spektrum gesprengt wird oder auch in ein Querdenkerspektrum?
Ja, das ist eine sehr problematische Entwicklung, mit der ich mich häufig beschäftige. Ich sage immer, AfD ist die Abkürzung für Aktionskreis für die Diffamierung unliebsamer Meinungen. Das heißt, immer dann, wenn irgendjemand in der AfD sich irgendein Thema sucht, ist eigentlich ganz egal, was für eins. Das muss gar nicht am Anfang besonders politisch sein oder eigentlich gar nicht in ein Rechts-Links-Spektrum einzuordnen sein, dann ist das geradezu infiziert. Und ich habe da eine relativ einfache Position. Ich sage immer, wenn Herr Gauland sagt, es regnet, scheint deswegen noch lange nicht die Sonne. Und ich lasse mir von diesen Leuten nicht vorschreiben, was ich zu denken habe und was erlaubt ist zu sagen. Ich habe mit denen nicht das Geringste am Hut. Und ich glaube, es gibt nicht viele Journalisten in Deutschland, die sich so intensiv und so kritisch mit dem Dritten Reich beschäftigt haben, sogar mehrere Bücher im Zusammenhang damit geschrieben oder mit Rechtsradikalen beschäftigt haben. Eine Nähe zu denen kann mir nur irgendjemand unterstellen, der nichts davon gelesen hat oder wissen will. Aber ich lasse mich von denen nicht auf irgendeine Weise daran hindern, meine eigene Meinung zu sagen. Und wenn die gelegentlich mal an irgendeinem Punkt das Richtige sagen, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht.
Haben wir vielleicht auch einfach unabhängig von der AfD auch so ein Stück weit das Diskutieren verlernt?
Ja, es gab früher, aber ich will jetzt auch nicht immer der Vergangenheit hinterher jammern, es gab heftige Auseinandersetzungen in diesem Land. Und das hatte natürlich was damit zu tun, dass es zwei große Blöcke gab. Das war, sagen wir mal, der eher linkere Flügel, nämlich die SPD, und der eher rechtere Flügel. Und das meine ich jetzt weder in die eine noch in die andere Richtung wie diskriminierend, sondern es gab unterschiedliche Positionen. Und dann gab es noch die FDP dazwischen, die mal mit den einen und mal mit den anderen eine Koalition geschmiedet hat. Und bei den Medien ist es ja ganz ähnlich gewesen, sodass es immer eine legitime Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Meinungen gab. Natürlich gab es auch speziell in den 60er oder 70er Jahren einen ganz ähnlichen Trend wie der, über den wir eben gesprochen haben, dass einem nämlich, wenn man mit irgendwas, was die Regierung gemacht hat, nicht einverstanden war, dann wurde gesagt, dann geh doch nach drüben, nicht in die DDR. Das war im Grunde dieselbe Herangehensweise. Aber trotzdem gab es einfach dadurch, dass es zwei verschiedene große Machtblöcke gab in der Politik, die ja auch sich fortsetzte in den Bundesländern und in den Städten und Gemeinden, bis hin auch in den NDR. Und die anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten. Es gab immer sozusagen zwei große Meinungsblöcke. Da gab es auch Überschneidungen, auch mal Wechsel oder sonst was. Das heißt, die Auseinandersetzungen verliefen zum Teil aggressiv und nicht immer fröhlich. Wenn man sich anguckt, wie Helmut Schmidt manchmal mit seinen politischen Gegnern in Talkshows, gab es ja damals auch schon, oder in Interviews umgesprungen ist, muss man wirklich sagen, gab es alles. Aber dass so die Mehrheit ein Mainstream bildete, schon der Begriff ist ja heute schon etwas fragwürdig. Ich bin immer sehr vorsichtig mit dem Begriff. Und alles das, was dann abweichend ist, diskriminiert worden ist, das finde ich eine neue Entwicklung. Also ich sage dann immer, das ist so ähnlich, wenn Sie am Südpol stehen, dann ist in jede Richtung, in die Sie geht, geht's nach Norden. Manche Leute sind der Meinung, dass nur Sie die richtige Position haben und alles das, was Sie gerade nicht denken und was abseits davon liegt, das sind entweder Querdenker oder Rechtsradikale oder was weiß ich. Und das finde ich eine verhängnisvolle Entwicklung.
Die, ich sag mal, traditionellen Medien, die großen Titel, die wir alle kennen, bezeichnen sich ja gerne als Qualitätsmedien, als Qualitätsjournalismus, was ja irgendwie auch so eine gewisse Distanz schafft zu vielleicht auch einer breiten Gesellschaft. Wie geht's Ihnen denn mit diesem Begriff Qualitätsjournalismus?
Ach, ich habe den Begriff eigentlich nie wirklich benutzt. Also ich auch in der Zeit, als ich beim Spiegel war, habe ich nicht gesagt, wir sind jetzt Qualitätsjournalisten und die anderen sind keine. Ich finde, vor dieser Arroganz muss man sich ein bisschen hüten. Und im Übrigen, man muss mal sagen, die Qualität bei den großen Medien, ich sage das jetzt mal ganz allgemein, nicht auf einzelne bezogen, hat in Wirklichkeit natürlich ein ganzes Stück nachgelassen, einfach weil sie personell nicht mehr so gut ausgestattet sind. Die sind nicht mehr überall vor Ort, weil die Werbung zum großen Teil ins Internet oder vorher ins private Fernsehen abgewandert ist, müssen die eine Sparrunde nach der anderen machen. Und das führt natürlich dazu, dass es nicht mehr so viele Journalisten gibt, dass nicht mehr so viele verschiedene Städte, Länder gecovert werden. Dass so etwas, was es früher beim Spiegel sehr intensiv gab, nämlich eine Dokumentationsabteilung, wo sehr qualifizierte Leute saßen, die jeden Artikel auf jedes Komma überprüft haben, das findet natürlich nicht mehr so in dem Ausmaß statt wie früher. Das ist so.
Sie haben auch gesagt, Sie haben sich immer mit den Bruchstellen der Gesellschaft beschäftigt. Mhm. Es gab ganz viele, die Sie auch in dem Buch beschreiben. Was sind denn heute die großen Bruchstellen, wo wir wirklich Probleme haben, wo wir Gefahr laufen, dass etwas zu Bruch geht sozusagen?
Naja, das können Sie ganz einfach sehen. Die großen diskutierten Themen, aber wie gesagt, nur wenig diskutiert in Wirklichkeit, sondern eingenommen. Ich weiß ja, wenn ich leise Zweifel anmelde, ob der Klimawandel nur etwas mit CO2 zu tun hat und nicht möglicherweise ganz andere Gründe eine Rolle spielen und meine Skepsis habe, dann wird man auf eine Weise runtergemacht oder in irgendeine Rechte gestellt, was völlig lächerlich ist. Also das heißt, ich würde mal sagen, die ganze Klimageschichte ist eines der zentralen Themen und natürlich die zweite ist Migration. Das sind die beiden großen Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und häufig vergessen wir dabei, dass wir dabei sind, wirtschaftlich und damit natürlich auch machtpolitisch den Anschluss zu verlieren. Also wir haben offenkundig nicht so richtig begriffen, dass die Chinesen gewaltig auf dem Vormarsch sind, und zwar wirtschaftlich, auch technisch und auch was den Einfluss an andere Länder anbetrifft. Und wir wollen immer die Welt retten. Und dabei, glaube ich, kann man sich sehr leicht übernehmen. Und manchmal ist es mir lieber, wenn Leute, Länder, Politiker mal ihre eigene Interessenlage, ihre eigene Meinung, vor allen Dingen die Interessenlage ihrer Länder deutlich machen, dann weiß man wenigstens, womit man zu tun hat. Also ich kann mich sehr gut erinnern, wir hatten vor ein halbes Jahr vor dem Brexit, vor der Brexit-Entscheidung, gab es bei der Welt den Weltwirtschaftsgipfel, so heißt das, und da hat der damalige der britische Schatzkanzler, also der Finanzminister Osborne, eine Rede gehalten über die Interessen, die Großbritannien an der EU hat. Und das waren im Wesentlichen die Interessen an einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Und er hat die Forderung formuliert, die seine Regierung im Interesse Großbritanniens, zumindest so wie die es gesehen haben, gehabt hat. Und da habe ich gedacht, wenn sich da die EU nicht wirklich rührt, dann sind die draußen. Und so ist es dann auch gekommen. Ich glaube, man muss einfach die Interessenlage und die Souveränität der Staaten, und zwar der demokratischen Staaten, die zur EU gehören, sonst wären sie ja gar nicht reingelassen worden, wenn sie nicht die Grundzüge der Demokratie hätten, die muss man ein Stück respektieren und nicht sie versuchen dazu zu bringen oder zu diffamieren, wenn sie da andere Wege gehen, auch wenn wir mit vielen Positionen nicht einverstanden sind.
Während wir hier sitzen, gibt Angela Merkel ihre letzte große Sommerpressekonferenz.
Ja, da müsste ich eigentlich auch zuhören.
Wie geht's Ihnen damit? Also Sie waren ja jetzt auch nicht immer unbedingt der allergrößte Merkel-Fan, sage ich jetzt mal, oder hatten auch immer wieder deutlich...
Ich war noch nie ein Fan von Politikern, um das mal deutlich zu sagen.
Aber wenn Sie jetzt auf die Wahl schauen und auch auf die Kandidaten, die zur Wahl, oder auch die Kandidaten und die Kandidatinnen, die zur Wahl stehen, wäre es Ihnen eigentlich lieber, wenn Merkel doch noch mal weitermacht?
Nein, im Gegenteil. Ich glaube, das Wichtigste an der Demokratie ist der Wechsel. Es ist ja nicht immer nur, dass eine Person als Kanzlerin oder als Präsident in anderen Ländern regiert, sondern es ist ja ein ganzer Hofstaat mit dabei. Und wenn Sie sich diejenigen ansehen, mit denen Angela Merkel heute eine Regierung gebildet hat, das sind immer dieselben Leute. Manchmal in unterschiedlichen Positionen, aber es ist immer derselbe Hofstaat. Und ich glaube, das Wichtigste Recht eines Bürgers in einer Demokratie ist nicht das Wählen, sondern die Möglichkeit des Abwählens. Das heißt, so wie das in der amerikanischen Verfassung steht, and whenever a government becomes destructive to these rights, it's the right of the people to alter or to abolish it and to institute a new government. Das gilt da natürlich jetzt vorbei an den Wahlen, nämlich die sozusagen als Berechtigung im Zweifel auch irgendwie auf die Straße zu gehen oder noch mehr zu machen. Aber ich glaube, der Wechsel ist das Wichtigste überhaupt. Und deswegen bin ich seit Jahren, und zwar nicht erst seit Angela Merkel, schon seit Jahren der Meinung, es wäre dringend erforderlich bei uns, eine Begrenzung der Amtszeit einzurichten auf, sagen wir mal, zwei Legislaturperioden. Das haben übrigens manche Kanzler auch schon gesagt, bevor sie Kanzler wurden. Gerhard Schröder hat als einziger sich daran gehalten, wenn man so will. Aber weil je länger Leute im Amt sind, desto mehr hat der Bürger, die Medien, alle den Eindruck, das kann nur diese einzige Person. Und damit wird das Amt wird so wichtig und so groß, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass jemand anders das macht. Und umgekehrt ist es so, dass es eigentlich noch nie einen Kanzler gegeben hat, bei dem man von vornherein gesagt hat, der kann das. Also ich erinnere an Helmut Kohl, über den Franz Josef Strauß damals gesagt hat, und ich sage euch, Kohl wird niemals Kanzler werden. Ihm fehlen die charakterlichen, die politischen, ihm fehlt eigentlich Eigenschaften, ihm fehlt eigentlich alles dafür. Aber man kann ja im Notfall mit jedem regieren. So, dann ist er doch Kanzler geworden. Und im Endeffekt hat er mit der Wiedervereinigung, wie er das gemanagt hat, wahrscheinlich den großartigsten Job gemacht, den jemals ein Kanzler in dieser Republik gemacht hat. Er hat eine historisch einmalige Situation wirklich genutzt und hat das gemacht, was er für richtig gehalten hat und nicht das, was man glaubt, dass die Meinungsforschungsinstitute irgendwie rauskriegen. Nicht? Und ich war nun, weiß Gott, kein Kohl-Fan. Nicht? Und der Spiegel hat jahrelang geradezu Kampagnen gegen ihn geführt. Aber das muss man einfach sagen. So, und deswegen ist immer die Frage, kann jemand das, wird eigentlich immer negativ beantwortet. Und zwar deswegen, weil dieser Job plötzlich so groß geworden ist, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es überhaupt jemand kann.
Richtig, ja. Ich habe auch das Gefühl, wir hatten ja mal auch in der Ära Merkel eine Phase, in der wir ja schon recht viele Rücktritte auch gesehen haben von Ministern und von anderen Ämtern. Ich habe so das Gefühl, die letzten Jahre ist das kaum mehr passiert. Also gerade in,
ja, ja,
wenn man sich Personen wie Andreas Scheuer anschaut und wo ja wirklich
fundamental... Ich muss den da mal in Schutz nehmen. Also diese Mautgeschichte, die hat er nicht inszeniert. Und im Prinzip kann man, glaube ich, sich durchaus vorstellen, dass es vernünftig sein kann, eine Maut einzuführen. Das hat damals Dobrindt und die ganze CSU ja in Bewegung gesetzt. Er hat es dann nur ausgeführt und dann aber so ausgeführt, dass es juristisch nicht haltbar war. Aber Sie haben recht, die Rücktritte, die es vorher gegeben hat, waren meistens Rücktritte, nicht weil die irgendwie einen groben Fehler gemacht haben und das eingesehen haben, sondern weil sie machtpolitisch da nicht mehr hingehörten. Weil sie zum Beispiel sich mit der Kanzlerin irgendwie angelegt hatten. Sie hat sich die Konkurrenten vom Halse gehalten. Und diejenigen, die jetzt noch da sind, sind eigentlich diejenigen, die sie immer einsetzen konnte, wenn irgendjemand weg war. Als sie den Röttgen losgeworden ist, als Umweltminister, da war Altmaier plötzlich Umweltminister. Und als dann de Maizière in der Migrationsfrage nicht voll auf der Linie war, da hat sie ihm als Innenminister die Funktion weggenommen und hat sie dann auch Altmaier wieder übertragen. Naja, und so ging das dann die Reihe durch.
Gerade bei Altmaier hat man ja ein bisschen das Gefühl, er ist wie so ein Chamäleon, der irgendwie in jeder erdenklichen Position schon mal gewesen ist. Mhm. Bräuchten wir eigentlich Politiker, die mehr Fachkompetenz haben, also gerade als Minister, die in den Themen, in denen sie arbeiten, auch mehr fachliche Kompetenz haben?
Naja, es könnte schon ein Vorteil sein, wenn man Verteidigungsminister wird, dass man weiß, dass die Bundeswehr mal entstanden ist aus dem Bundesgrenzschutz. Und wenn jemand Innenminister ist, dann macht es sicherlich auch Sinn, wenn er weiß, das will ich jetzt Seehofer nicht absprechen, um es mal deutlich zu sagen. Ich meine jetzt ganz generell, weil er weiß, wenn er weiß, wie mal der Asylkompromiss der CDU und SPD, den Schäuble und Lafontaine mal ausgehandelt haben, wie der zustande gekommen ist und welche Bedeutung er hatte, nicht? Und wie das Dublin-Abkommen, was ja damals daraus entstanden ist, im Grunde durch das Schengen-Abkommen ad absurdum geführt wurde. Nicht, wenn im Dublin-Abkommen steht, jeder, der als Flüchtling nach Europa kommt, muss in dem Land seinen Antrag stellen, in dem er das erste Mal europäischen Boden betritt. Und wenn er abgelehnt wird, muss er wieder zurückgeschickt werden in sein Land. Und das bedeutete, wenn dann jemand, der in Italien an Land gegangen ist und über Österreich nach Deutschland kommt, dann konnte man ihn an der Grenze stoppen und ihn wieder zurückschicken. Bloß wenn man dann mit dem Schengen-Abkommen die Grenzen aufhebt, dann muss man eigentlich wissen, dass damit Dublin erledigt ist. Und alles, was wir erlebt haben hinterher, ist jedenfalls zum Teil eine Folge dieser unüberlegten Veränderungen. Da hätte man vorher sich mal überlegen müssen, wohin führt das eigentlich? Und das ist viel häufig nicht gemacht worden.
Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, gerade in der Pandemie, ich habe es mir heute Vormittag erst wieder gedacht, als ich so ein bisschen durch Twitter durchgeklickt habe und dann auch bei Karl Lauterbach zum Beispiel wieder hängen geblieben bin, der vorläufige Daten einer Studie aus Israel gleich gepostet hat, ohne sie irgendwie inhaltlich einzuordnen, nur mit der Aussage, naja, so wie es aussieht in dieser Studie, nimmt die Wirksamkeit der Impfstoffe in bestimmten Gruppen sehr schnell nach wenigen Monaten ab. Das verursacht natürlich bei der Reichweite, die ein Karl Lauterbach hat, erstmal wahnsinnige Panik wieder. Impfstoffe könnten nicht so wirken, machen wir alles umsonst, kommt die vierte Welle noch viel schlimmer. Also fehlt da, also wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass irgendwie die Meinungsführerschaft die Bundesregierung hat, aber fehlt da einfach auch diese einordnende Ebene, die recherchierende zusätzliche Ebene der Journalisten?
Ja, das finde ich schon. Oder aber sie laufen alle hinterher, nicht? Und es geht ja heute alles sehr viel schneller durch das Internet. Früher vergingen ja wenigstens ein paar Stunden, bis sich mal jemand mit irgendeiner Sache auseinandergesetzt hat. Das geht ja alles heute mörderisch schnell los. Und dann gibt es eben Leute, die reiten auf dieser Panikwelle und betreiben die damit auch ganz, ganz systematisch, was ich eine sehr problematische Entwicklung finde.
Ist das auch so ein bisschen diesem Clickbaiting geschuldet, also dass man mit Schlagzeilen, die ins Auge stechen, Reichweite erzielen möchte und Klicks erzielen möchte und viele vielleicht gar nicht mal so wirklich lesen, dass im dritten Absatz irgendwo die Relativierung steht?
Ja, das ist ganz sicher richtig. Natürlich war es früher auch only bad news is good news. Das ist ja klar. Ich meine, man macht ja keine Meldung darüber. Heute sind alle 3000 Maschinen der Lufthansa heil gelandet, nicht? Obwohl das eine positive Nachricht ist. Wenn aber ein Flugzeug abstürzt, dann ist das die Schlagzeile. Also insofern ist das nicht so neu. Das geht aber immer schneller. Und ich habe manchmal den Eindruck, diese Aufregungswellen werden immer größer. Es geht immer schneller. Das ist so. Und manche Leute sehen sich richtiggehend in der Rolle, offenbar ständig zu warnen. Sie müssen mal googeln, den Begriff Lauterbach warnt, wie viele Eintragungen sie da finden, das ist irre. Findet er wahrscheinlich ganz toll.
Wenn wir mal eine kleine Zeitreise machen, um beim Titel Ihres Buches zu bleiben. Sie sind ja nach der Schule dann zu konkret, haben während der Schulzeit ja auch schon dort quasi mitgeholfen. Was hat Sie damals eigentlich mehr fasziniert? Das Diskutieren über Themen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt oder über Ansichten, die vielleicht nicht direkt gesellschafts-Mainstream-konform waren oder das Publizieren an sich, also der Journalismus an sich, oder ist es so ein Mix aus beiden?
Also politische Diskussionen waren nie mein Hauptgebiet. Also an irgendwelchen größeren politischen Diskussionen habe ich damals überhaupt nicht teilgenommen, weil ich das auch gar nicht gut genug konnte. Wenn ich mir da Leute angeguckt habe, die ich gut kannte oder auch noch kenne, was weiß ich, von Rudi Dutschke bis meinem Freund Peter Schneider, die konnten alle viel besser diskutieren. Ulrike Meinhof war großartig in der Diskussion. Ich habe mich da normalerweise ziemlich zurückgehalten, weil ich kein großer Diskutant war. Ich fand am Journalismus interessant, dass man quasi über alle Schwellen der Gesellschaft hinweg in verschiedene Bereiche reinsehen konnte und die sich ansehen konnte, in die man normalerweise nicht reinkommt. Deswegen bin ich, als die Studentenbewegung da ihren Höhepunkt zustrebte, war ich sehr viel da, war bei Demonstrationen dabei, habe mich nie irgendwie in die Mitte der Demonstration gestellt und bin nie mit Ho Chi Minh auf den Lippen irgendwie durch die Straßen gelaufen. Aber ich war immer dabei und habe mich immer mit interessanten Themen und vor allen Dingen auch mit interessanten Fällen beschäftigt. Auch Fällen, die noch nicht so ganz klar waren, wie die ausgehen könnten. Das fand ich immer sehr interessant.
Also war es auch so eine große Portion Neugierde
dabei? Ja, also ich würde mal sagen, Neugierde spielt eine ganz große Rolle.
Sie waren Ende der 60er Jahre auch eine Zeit lang in den USA unterwegs. Wie haben Sie dieses Land in dieser Zeit kennengelernt?
Naja, alle politischen Bewegungen der damaligen Zeit hatten ja von den USA her in Ausgang gefunden, die politischen, auch die gesellschaftlichen, ganze Musik, Literatur. Wir waren ja durch die Vereinigten Staaten von Amerika unglaublich stark geprägt. Ich meine, die hatten uns irgendwie von den Nazis befreit, hatten den Krieg gewonnen und hatten uns überhaupt ist die Demokratie gebracht. Und deswegen haben wir von hier aus die Entwicklung in den USA, auch die kulturellen Entwicklungen, immer sehr genau verfolgt. Wir haben ja nicht in der Schule Englisch gelernt, um amerikanische Songs zu verstehen, sondern wir haben Englisch durch die amerikanischen Songs gelernt. Und die gesamte Studentenbewegung nahm ja von den USA her ihren Ausgang. Das war eines der wesentlichen Momente zur Zeit der Aufstände an den amerikanischen Hochschulen, Free Speech Movement und diese Geschichten in San Francisco. Da haben die ganze Opposition gegen den Vietnamkrieg, die Bürgerrechtsbewegung, alles, was dabei eine Rolle spielte, das schwappte ja hier rüber. Und nachdem ich mir das hier jetzt 3 Jahre bei Konkret hier angesehen hatte, hatte ich ein ganz großes Bedürfnis, mal in die USA zu fahren und mir das dort mal an den Quellen anzusehen. Und das Gute war eben, dass ich durch die Zeit bei Konkret eine Menge Kontakte hatte in den USA. Ich hatte also immer irgendwo eine Telefonnummer von jemandem, mit dem ich schon mal gesprochen hatte, der bei ähnlichen Zeitungen oder Zeitschriften beschäftigt war, und habe damit so die ganze oppositionelle Bewegung in den USA ganz gut kennengelernt. Leute kennengelernt, die bei der Studentenbewegung eine große Rolle spielten, Black Panther, dann sogar diejenigen, die später in den Untergrund gegangen sind, die Weathermen. Also ich kannte da eine Menge, und das war für mich ein außerordentlich einprägsames Erlebnis, diese Reise.
Wenn Sie diese Bewegungen von damals mit den Bewegungen von heute vergleichen, also wenn man sich Querdenker anschaut, wenn man sich Fridays for Future anschaut, all diese Dinge, die es heute gibt, würden Sie sagen, aus der Perspektive von damals, in der Zeit damals, dass diese Bewegungen eine ähnliche Dimension hatten, oder haben die Bewegungen von damals quasi erst im Rückblick diese enorme Tragweite
bekommen? Nein, die Bewegungen von damals hatten eine wirklich große Bedeutung damals, weil es Konfliktthemen in der Gesellschaft gab, nämlich in den USA allein schlichtweg die Frage, Vietnamkrieg, ist der gerechtfertigt, und natürlich noch, kann man den gewinnen überhaupt? Also ich war von Anfang an schon gegen den Vietnamkrieg, weil ich gesagt habe, den werden die nie gewinnen können. Das geht gar nicht. Das ist völlig ausgeschlossen, dass sie den gewinnen. Und ich würde mal sagen, wenn man einen Krieg führt, ist die Frage, ob man ihn gewinnen kann oder nicht, von relativ großer Bedeutung. Das hat man dann ja auch in den USA gesehen. Die größten Veröffentlichungen waren ja damals, in dem Gutachten des Pentagon selbst veröffentlicht wurden, in denen stand, wir können den Krieg nicht gewinnen. Das fanden die am schlimmsten, wenn das veröffentlicht wurde. So, und deswegen waren das wirklich richtige, wichtige gesellschaftliche Auseinandersetzungen, bei denen dann zum Beispiel die Studentenbewegung in den USA oder die Bürgerrechtsbewegung einen wirklich großen Einfluss hatte. Und bei uns kam eben noch eines dazu. Natürlich ging das auch mit der Opposition gegen den Vietnamkrieg los. Die verschiedenen Bundeskanzler haben ja etwas sehr Kluges getan. Die haben sich niemals am Vietnamkrieg auf irgendeine Weise beteiligt. Die größte Einmischung in den Vietnamkrieg hat Helmut Kohl gemacht, indem er das Hospitalschiff Helgoland als Krankenschiff nach Vietnam geschickt hat. Das war alles. Und ich glaube, sie haben sehr gut daran getan, sich nicht daran zu beteiligen. Aber bei der gesamten oppositionellen Bewegung damals spielte in Deutschland natürlich noch eines eine Rolle. Das war die erste Nachkriegsgeneration, die erwachsen wurde langsam, die so um die 20 dann wurde. Und die haben sich dann als erstes ja mal mit den schrecklichen verbrecherischen Ereignissen im Dritten Reich auseinandergesetzt und natürlich auch mal nach der Schuld der Väter und der Großväter gefragt. Damit hat das in Deutschland natürlich noch eine weitere Dimension angenommen. Wenn ich mir so Friday for Future angucke, ich finde das grotesk, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen ist es ja so, die gehen ja nicht auf die Straße für irgendeine konkrete Forderung, die von der Politik nicht etwa auch erhoben wurde, sondern sie fordern, dass das umgesetzt wird, was die Politik die ganze Zeit auch sagt, von der die Politik aber in Wirklichkeit ganz genau weiß, dass sie es gar nicht umsetzen können. Und sie wissen in Wirklichkeit auch, dass das irgendwie ziemlich illusorisch ist, was man da macht. Ich kann Ihnen sagen, ich habe es mit zwei führenden Politikern, also wirklich richtig wichtigen Leuten, vor einiger Zeit mal am Tisch gesessen und da haben wir über Klima geredet. Da habe ich gesagt, also ehrlich gesagt, ich glaube das alles überhaupt nicht. Da haben die gesagt, ich auch nicht. Und da habe ich gesagt, warum sagt ihr das nicht mal öffentlich? Ja, dann sind wir morgen unseren Job los. Was meint ihr, was für ein Shitstorm da losgeht? Also ich glaube, hier wird mit vielen, vielen Illusionen wird hier gearbeitet.
Ich hatte mal tatsächlich hier in Hamburg ein sehr groteskes Erlebnis sozusagen in dem Kontext. Da gab es diese große Fridays for Future Demonstration am Jungfernstieg und ich war dort direkt im Hotel untergebracht und bin dann Richtung U-Bahn gelaufen und da hat sich das gerade aufgelöst und dann stand ich in der U-Bahn mit ganz vielen von diesen Demonstrierenden und neben mir war dann eine Gruppe junger Mädchen, die alle irgendwie ihre H&M-Tüten in der Hand hatten, darüber gesprochen haben, dass sie jetzt ein neues Smartphone haben und also sehr konsumgetrieben sind und vielleicht gar nicht, also offensichtlich gar nicht richtig reflektiert haben, was eigentlich die Konsequenz der Botschaft ist, für die sie gerade demonstriert haben. War das damals eigentlich auch anders? Also, dass diejenigen, die auf die Straße gegangen sind, auch wirklich verstanden haben, wofür und was es in der Konsequenz bedeutet?
Also, ich will jetzt nicht, will jetzt die Demonstration von damals irgendwie nicht in den Himmel heben. Da gab es sicherlich Leute, die da auch mitgelaufen sind, weil die es irgendwie geil fanden, jetzt mit Leuten zusammen auf die Straße und dann gegen die Polizei und sonst wie. Das ist ja auch, sagen wir mal, ein jugendliches Bedürfnis, mal irgendwie was in Bewegung zu kriegen und so. Das finde ich, ändert sich nicht so wahnsinnig. Ich will jetzt die irgendwie nicht diskriminieren. Es ist insgesamt natürlich ein bisschen, verwöhnte Jugendliche, ne?
Wenn wir uns so ein paar Themen von damals anschauen, also auch gerade die Rassismusdebatte in den USA, wenn wir Jahrzehnte später jetzt wieder oder immer noch diese Themen haben und die ja jetzt auch vor allem in den letzten 2 Jahren nochmal sehr, sehr aufgeflammt sind, deprimiert Sie das eigentlich so ein bisschen, dass Sie sehen, dass diese Themen trotz dieser ganzen Anstrengungen, auch die damals in den USA gelaufen sind, dass man das Thema immer noch nicht in den Griff bekommt?
Es gab mal vor nicht langer Zeit einen amerikanischen Präsidenten mit teilweise oder zur Hälfte afrikanischen Wurzeln, wenn man das mal irgendwie so sagen darf, ohne als Rassist zu gelten. Das war ja eine große, große Errungenschaft. Und wir haben in diesem Land, wie das 16 Jahre lang oder fast 16 Jahre lang, eine Frau als Kanzlerin gehabt. Es hat sich doch in dieser Gesellschaft irgendetwas verändert. Und das ist auch gut so. Aber wirklich jetzt mit der Lupe ständig zu gucken, ob irgendjemand was etwas Falsches sagt. Wenn eine grüne Abgeordnete irgendwie was oder Politikerin irgendwie sagt, sie hätte gern Indianerhäuptling werden wollen, dann wird sie auf eine Weise von ihrer eigenen Partei irgendwie zurechtgestutzt, weil man nicht Indianer sagen darf. Also ich finde, das nimmt manchmal Formen an, die wirklich grotesk sind.
Wenn wir einen Zeitsprung in die beginnenden 2000er Jahre machen, es gab 9/11, 11. September 2001. In Ihrem Buch haben Sie das, ich sag mal, relativ knapp beschrieben, was damals passiert ist.
Nee, habe ich nicht. So. Ich habe das am Anfang, da wo das Ereignis stattfindet, da kommt es relativ knapp vor. Aber ich habe nachher nochmal das zusammengefasst auf der Basis eines Filmes, den ich gemacht habe, die Falle 9/11. Das heißt, die Ereignisse von 9/11 und vor allen Dingen die Folgen, wie die Amerikaner sich im Grunde in einen endlosen Krieg haben treiben lassen.
Also würden Sie auch 9/11 als Zeitenwende tatsächlich?
9/11 ist ein unglaublich wichtiger Punkt, weil er erst einmal gezeigt hat, was Terrorismus kann. Terrorismus ist ja Propaganda mit echten Toten. Das heißt, und zwar eigentlich immer. Der Anschlag auf das World Trade Center mit den beiden Türmen war ja ziemlich schlau ausgedacht. Nämlich, wir fliegen mit einem Flugzeug da rein und dann sind alle Kameras der Welt auf die Zwillingstürme ausgerichtet und dann erst fliegt das zweite. Und ich glaube, dass Bin Laden die Reaktion der Amerikaner mit einkalkuliert hat. Nämlich, was machen die dann anschließend? Und er hat sie im Grunde in die Falle getrieben. Ich glaube, es war ein ganz grober Fehler, dass sie gedacht haben, es war richtig, erst einmal in Afghanistan Truppen einzusetzen und auf die Jagd nach Bin Laden zu gehen. Aber zu glauben, dass man dann gleichzeitig noch aus Afghanistan irgendwie ein modernes, liberales, demokratisches System machen kann, das war, glaube ich, eine ziemliche Illusion. Und wir können ja jetzt sehen, dass nach vielen, vielen Toten auf allen möglichen Seiten ziehen sie jetzt im Grunde alle dort wieder ab. Und die Taliban werden wahrscheinlich die Macht demnächst übernehmen. Ich glaube, das hätte man sich sparen können. Und das Zweite ist, dass man dann in dem Zusammenhang ja den Krieg im Irak angefangen hat, um Saddam Hussein zu stürzen. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin zu der damaligen Zeit, da war ich ja Spiegel-Chefredakteur, haben wir ganz viele Geschichten darüber gemacht. Und ich war häufig in Washington, habe mit Politikern, Journalisten, Wissenschaftlern, was weiß ich, geredet. Und ich habe immer gesagt, ja, ihr habt recht, Saddam Hussein ist ein schrecklicher Diktator und vielleicht hat er sogar Massenvernichtungswaffen, kann alles sein. Aber beim Krieg muss man berücksichtigen, kann man den Krieg gewinnen oder nicht? Und vor allen Dingen, was soll hinterher passieren? Und ich glaube, ganz viel, was wir dann im Nahen Osten in den letzten Jahren erlebt haben, ist die Folge dieses, wie ich finde, unverantwortlichen Krieges. Und man muss mal sagen, Gerhard Schröder hat deutsche Truppen nach Afghanistan geschickt. Das blieb ihm auch nicht anderes übrig aus Solidarität mit den USA. Aber das hat er unter anderem gemacht, damit er sich nicht am Irakkrieg beteiligen musste. Und ich finde, eine der größten Leistungen von Gerhard Schröder ist, dass er keine deutschen Truppen mit in den Irak geschickt hat. Ich bin nicht so sicher, ob die gegenwärtige Bundeskanzlerin nicht damals das anders gemacht hätte. Jedenfalls aus dem, was sie damals gesagt hat, muss man das schließen.
Hatte man damals eigentlich sich wirklich überhaupt aus Ihrer Sicht die USA auch, hatte man sich damals überhaupt ein Ziel für diesen Krieg überlegt oder war es einfach reine Rachelust?
Ja, es war ein ganz großes Ziel, nämlich das große Ziel, jetzt demokratisieren wir den Nahen Osten und dann schaffen wir die Bedrohung für Israel ab und jetzt wird überall die Demokratie eingeführt. Das war ziemlich unrealistisch. Das war wirklich ziemlich unrealistisch. Aber in Wirklichkeit haben Sie das richtige Wort genannt. Also ich habe damals in dieser langen Dokumentation, die ich für die ARD gemacht habe, da war der letzte Satz, wer auf Rache sinnt, muss zwei Gräber ausheben, mindestens.
Wir haben in den letzten Episoden auch immer mal wieder viel über den Iran geredet, mit Nathalie Amiri zum Beispiel. Und man kam auch immer wieder zu dem Punkt, dass man gesagt hat, naja, irgendwie wir im Westen, wir haben den Nahen und Mittleren Osten bis heute nicht wirklich verstanden. Wir versuchen immer irgendwie unsere Systeme oben drüber zu stülpen und natürlich finden das die Menschen dort nicht gut und sträuben sich dagegen. Man kann jetzt viel darüber diskutieren, ob das jetzt für die besser wäre, wenn die es so machen, wenn die alles so machen wie wir. Aber sollten wir uns da nicht vielleicht auch ein Stück weit mehr in Demut üben und versuchen, die Situation vor Ort auch ein Stück weit besser zu verstehen?
Man kann nicht sagen, dass nun alle Menschen in diesen Ländern der gleichen Meinung sind. Es gibt natürlich sehr viele Menschen in diesen Ländern, die auch Kontakte zum Westen hatten, die hier studiert haben, die für die Gleichberechtigung der Frau eintreten, was ja alles richtig ist, und gegen die Verschleierung und was weiß ich alles und was es sonst noch für grässliche Dinge gibt. Das heißt, es sind ja nicht nur, sagen wir, unterschiedliche Betrachtungsweisen von uns hier und denen dort, sondern bei denen gibt es ja auch unterschiedliche Gruppen und natürlich dadurch auch Konflikte, Diskussionen, aber auch ja bis hin zu Bürgerkriegen, das ist ja keine Frage. In der Tat glaube ich, dass man sehr vorsichtig sein sollte, sich in diese Auseinandersetzung direkt einzumischen. Weil dann geht der Konflikt meistens erst richtig los oder wird schlimmer. Wir sind nicht in der Lage, unsere Vorstellungen, die sich ja im Laufe von Jahrhunderten entwickelt haben und mit reichlich Rückschlägen, ich meine, wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben die Demokratie auch nicht erfunden. Die ist uns nach dem Zweiten Weltkrieg, ist sie uns gebracht worden. Und deswegen sollten wir nicht so arrogant sein, wenn andere Leute nicht so weit sind, wie wir glauben zu sein. Ich glaube, man muss die Interessen anderer Leute auch und anderer Länder auch ein Stück respektieren, auch wenn sie einem nicht in Kram passen. Und wenn es dann um die Frage geht, mit welchen Ländern kann man und will man wirtschaftliche Beziehungen machen. Also wenn wir nur wirtschaftliche Beziehungen machen wollten mit Ländern, deren System uns dem unseren entspricht oder dem, was wir denken, was unseres ist, entspricht, oder unsere Energie nur da einkaufen wollen, wo die Systeme unseren Kriterien entsprechen, dann müssen wir uns sehr warm anziehen. Und ob das dann dem Frieden und der Entwicklung der anderen Länder besser kommt, wenn wir uns so abschirmen und es nicht nur einen kalten Krieg gibt, sondern sehr viele kalte Kriege gibt, dann weiß ich nicht, wie häufig die umschlagen. Manchmal sind ja Wirtschaftsbeziehungen auch eine gute Basis dafür, dass sich auch andere Länder entwickeln.
Jetzt haben Sie sich in Ihrem Leben ja auch viel mit linken und rechten Terrorismus beschäftigt. Kann man denn eigentlich oder sollte man, muss man eine Unterscheidung machen zwischen linken, rechten und religiösen motivierten?
Nein, es gibt immer Unterschiede natürlich, aber es gibt auch immer eine Menge Gemeinsamkeiten. Das erste ist, es gibt niemals einen Terrorismus ohne eine größere Massenbewegung. Und immer dann, wenn ein Land, sag mal, radikal gespalten ist in verschiedene Positionen, dann wird es an der Spitze einzelner Positionen, die von vielen Leuten vertreten werden, auch von Leuten, die nicht gewalttätig werden, gibt es immer oder jedenfalls sehr häufig radikale Gruppierungen, und an der Spitze dieser radikalen Gruppierungen gibt es dann auch welche, die Anschläge machen oder die in den Untergrund gehen. Das ist auf der rechten Seite nicht sehr viel anders als auf der linken. Also ohne ein Umfeld von Sympathisanten gibt es im Grunde keine einzige terroristische Bewegung. Und das, was Sie noch angesprochen haben, nämlich die Frage des religiösen Terrorismus, ich glaube, das spielt auf eine unterschiedliche Weise immer eine große Rolle mit. Also ich kann mich erinnern, als die RAF, bevor die RAF entstand und Andreas Bader und Gudrun Enslin und andere Kaufhäuser in Brand gesteckt hatten, da hat der Kollege Lutz Lehmann bei NDR Panorama ein Interview gemacht mit ihrem Vater, dem Pfarrer Enslin, und hat ihn gefragt, hätte ja seine Tochter jetzt im Gefängnis und auf dem Gerichtssaal gesehen, wie der Zustand seiner Tochter so war. Und dann hat er gesagt, das war so ein Eindruck, dass sie sich befreit hat. Und dann hat er einen wirklich irren Begriff benutzt, nämlich eine ganz heilige Selbstverwirklichung. Eine heilige Selbstverwirklichung im Sinne des heiligen Menschentums. Und das fand ich schon mal ziemlich bedenklich, dass ein Pfarrer diese ja wirklich verklärenden Begriffe für einen Brandanschlag auf ein Kaufhaus hatte, bei dem ja auch Leute hätten draufgehen können. Aber er hat damit ziemlich genau erkannt, was der Kern der RAF nachher gewesen ist. Eine ganz heilige Selbstverwirklichung im Sinne des heiligen Menschentums. Und im Sinne des heiligen Menschentums werden dann Leute in die Luft gesprengt.
Wie kommt es eigentlich, dass wir über gerade die Köpfe der RAF so viel auch in der breiten Gesellschaft wissen, dass wir die alle Namen kennen, dass wir irgendwie so eine präsente Wahrnehmung haben und bei anderen Terrorgruppierungen auch in den Medien eher versuchen, diese Namen sehr zurückzuhalten und gar nicht groß zu nennen.
Weil die RAF, so wie ich das eben angedeutet habe, an der Spitze einer oder man kann auch an der unteren Spitze einer großen politischen Bewegung standen. Sie kamen, das war der Krieg der Bürgerkinder. Und viele Leute konnten sich mit viel mit dem, was die als Ziele angegeben hatten, zum großen Teil identifizieren. Ich kann mich an viele Diskussionen der damaligen Zeit erinnern, wo Leute gesagt haben, ja, hast du dieses Manifest der RAF gelesen? Das ist doch alles richtig. Und dann habe ich immer gesagt, schon damals habe ich gesagt, das ist identisch das, was in der Studentenbewegung gang und gäbe war. Aber wenn Sie einen Arzt haben, der eine richtige Diagnose hat, aber anschließend die falschen Mittel verschreibt, dann ist es immer noch kein guter Arzt.
Also der Zweck heiligt nicht die Mittel.
Ja, und das, der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Das ist einfach nicht wahr.
Wenn Sie jetzt auf die Gegenwart blicken, Sie sind inzwischen nicht mehr beim Spiegel, sondern für Springer tätig. Hätten Sie sich das vorstellen können, wenn Sie mal so 20 Jahre zurückgehen?
Ich kann sogar noch weiter zurückgehen. Ich war nie ein linker Ideologe oder sonst was, sondern ich war immer Journalist und ich habe schon bei der Zeitschrift Konkret, hatte ich so eine Position, und das war ja nun wirklich eine linke Zeitschrift, die ist in den Jahren vor mir, also ich war da von 66 bis 69, bis 68 und bis 64 sind die von der DDR subventioniert worden, was dann erst sehr viel später rausgekommen ist, was keiner gewusst hat, glücklicherweise nicht zu der Zeit, als ich dort gearbeitet und auch Geld verdient habe. Nicht? Aber ich bin da hingegangen, ich war immer der Meinung, es ist richtig, dass es eine solche Zeitschrift gibt, aber ich bin auch nicht mit jedem Artikel einverstanden, der da steht. Und so war das beim Spiegel. Das kam zur damaligen Zeit, meinen damaligen Einschätzungen, will man sagen, am nächsten. Das wäre heute nicht mehr so, weil ich finde, dass die sich auch, können sie auch alles machen, auch so ein bisschen so eine aktivistische Ecke begeben haben und für meine Begriffe nicht mehr kritisch genug mit den Regierenden umgehen. Aber das müssen die selber wissen. Man kann schon vorher häufig sehen, was steht in der Geschichte, bevor man sie gelesen hat. Und das Meinungsspektrum, finde ich, das vor allen Dingen bei der Welt am Sonntag vorhanden ist, das entspricht meinen jetzigen auch und in Wirklichkeit auch meinen früheren Auffassungen sehr viel mehr als das, was in anderen steht, muss ich wirklich sagen. Und es ist, glaube ich, in vielen Punkten so, dass der Mainstream sich verändert hat, aber ich nicht.
Wir hatten vorhin schon mal ganz kurz das Thema Kohl und auch die Wiedervereinigung angesprochen. Wir hatten in einer der letzten Episoden, haben wir Gregor Gysi besucht und ich habe ihn gefragt, was aus seiner Sicht eigentlich das größte Learning ist, was wir alle und auch die Generation nach uns irgendwie aus dieser Zeit mitnehmen sollten. Und er hat einen schönen Satz gesagt, dass man auch aufhören muss zu siegen. Also dass man mit dem Gewinnen auch irgendwann mal aufhören muss und seine eigene Gewinnerrolle nicht so sehr in den Fokus stellen sollte. Was glauben Sie denn eigentlich war der größte Fehler, der damals gemacht worden ist?
Sie meinen im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung. Ich kann keinen richtig großen Fehler erkennen. Also im Gegenteil, ich bin der Meinung, die Regierung Kohl hat im Prinzip alles richtig gemacht. Dass das nicht so einfach ist, dann Leute, die in 40 Jahren Sozialismus aufgewachsen sind und die mit Kontrolle, mit Stasi, mit dem gegenseitigen Bespitzeln, mit einer Partei, die immer Recht hatte, aufgewachsen sind, dass die davon geprägt sind, das wundert mich nicht. So wie wir von anderen Dingen geprägt worden sind. Nicht alle auf die gleiche Weise, aber eben auf eine sehr unterschiedliche Weise. Und dass das Land auch verändern würde, das war irgendwie klar. Trotzdem, man musste dann irgendwie seine Prioritäten setzen. Und da war ich der Meinung damals schon, dass ein Staat seine Bürger nicht einsperren darf. Und in dem Moment, in dem die Grenze dann fällt, war mir klar, und das kann ich sogar anhand eines Kommentars, den ich in der Nacht des Mauerfalles gesagt habe, damit war das System am Ende. Ich hab das damals auf den Begriff gebracht, wenn ein Gefängnis die Türen aufmacht, ist es kein Gefängnis mehr.
Wenn wir zum Schluss vielleicht noch mal eine kleine Prognose wagen, wie würden Sie sich trauen, eine Prognose für den September, für die Wahl abzugeben? Was glauben Sie, wird passieren?
Ich glaube, dass es nicht für zwei Parteien reichen wird. Ich glaube, es wird drei geben, die nur in der Lage sind, eine Mehrheit zu bilden. Das könnte sich sogar relativ lange hinziehen, weil also ich glaube, die Dreierkonstellation, die theoretisch denkbar wäre, eine Ampel, also zwischen Grünen, SPD und FDP, ich glaube, das wird nicht reichen. Ich glaube, es wird nur eine Dreierkonstellation reichen, wenn die CDU mit dabei ist. Dann ist aber die Frage, wird es dann die Deutschland-Koalition geben, also mit der SPD, oder wird es Jamaika geben mit den Grünen? Das kann man nicht ganz genau voraussehen. Ich vermute mal im Augenblick, da kann ich aber morgen auch anderer Meinung sein. Ich bin noch nicht so sicher, dass die Grünen so gut abschneiden, wie sie glauben. Ich habe vor einiger Zeit mal mit einer Fernsehmoderatorin, mit der ich darüber diskutiert habe, eine kleine Wette gemacht und habe gesagt, ich glaube nicht, dass die Grünen über 20% kommen. Da hat sie gegengehalten damals. Ich glaube, die Wette würde sie heute schon nicht mehr eingehen. Aber ich bin auch nicht ganz sicher, ob die SPD nicht im Endeffekt doch mehr Stimmen kriegen könnte als die Grünen. Also das klingt im Augenblick wie unwahrscheinlich, aber würde ich nicht für ausgeschlossen halten. Aber in welcher Koalition das dann ergibt, ist nicht so wirklich vorauszusagen. Also ich glaube, es werden die CDU dabei sein und es wird die FDP dabei sein. Ob dann die Grünen oder die SPD, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage.
Hätten sich die Grünen im Rückblick auf die letzten Wochen eigentlich leichter getan, wenn sie Habeck genommen hätten?
Ich muss Ihnen sagen, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist schon eine ziemliche Anmaßung, überhaupt in der Größenordnung Kanzlerkandidaten aufzustellen. Und ich bin eigentlich der Meinung, wenn jemand das höchste Amt in diesem Staat, das wichtigste Amt, das entscheidet über Wohlstand und Krise und über im Endeffekt Krieg und Frieden, da würde ich mich freuen, wenn da jemand sitzen würde, der ein bisschen administrative Erfahrung hat, der nicht nur in der Uni rumgesessen hat und in Parteigremien, sondern jemand, der mal was auf die Beine gekriegt hat.
Vielen Dank für Ihre Zeit und diese Zeitreise.
Ja, ich danke Ihnen.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.